ARD.
Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir das richtig machen, eines Tages die Windkrafträder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind und weil sie nicht in die Landschaft passen. Das ist eine Übergangstechnologie.
Nee, Herr Merz, also das glaube ich wirklich nicht. Zumal es bei der Windkraft gerade so gut vorangeht wie noch nie.
Ja, Susanne hat sich das genauer angeschaut, hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und war dafür auch auf einem Schiff zu Besuch, von wo aus Windräder weit draußen im Meer gewartet und repariert werden. Mehr dazu gleich.
Aber zugegeben, nicht nur einige Politiker im Wahlkampf, auch die Energiebranche diskutiert gerade darüber, woher der grüne Strom für die Energiewende in Zukunft am besten kommen soll. Am besten im Sinne von, geht das mit dem Klimaschutz nicht auch irgendwie günstiger? Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass zumindest im Meer vor der deutschen Küste am Ende weniger Windräder gebaut werden, als es die alte Bundesregierung noch geplant hat.
Wie viel Geld könnte man da sparen und woher soll der grüne Strom für die Energiewende denn dann kommen? Das erfahrt ihr hier bei uns in einer neuen Kurzfolge von Mission Klima, jederzeit werbefrei in der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz.
Und ich bin Susanne Tappe. Schön, dass ihr zuhört.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Die Windkraft war ja lange ein Sorgenkind der Energiewende, muss man wirklich sagen. Auch in der letzten Zeit, da ging es mit Solar super voran, aber beim Wind eher nicht so. Obwohl ja eigentlich schon lange eine große Mehrheit der Bevölkerung für den Ausbau ist, haben lokale Proteste immer wieder Projekte lahmgelegt und auch die Genehmigungen neuer Windräder dauerten ewig und der Ausbau kam nur extrem schleppend voran.
Aber ihr wärt ja nicht bei Mission Klima, wenn wir da nicht gute Nachrichten zu vermelden hätten. Der Wind hat sich gedreht.
Aber jetzt mal davon abgesehen, ob man schlechte Wortwitze mag oder nicht, es gibt tatsächlich gute Neuigkeiten. Aktuell ist der Ausbau der Windkraft weiter hinter den gesetzlichen Zielen zurück. Aber das wird sich bald mit ziemlicher Sicherheit ändern, denn die Zahl der Genehmigungen wurde zuletzt massiv beschleunigt. Bundesweit wurden 2024 fast doppelt so viel Gigawattleistung genehmigt wie im Jahr zuvor und damit deutlich mehr sogar als im bisherigen Rekordjahr 2016.
Was ist da passiert? Warum ging das plötzlich? Das haben wir Andreas Löschel gefragt. Der ist Professor für Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität Bochum und er ist ein renommierter Energieexperte, der auch die Bundesregierung zur Energiewende berät. Er sagt, in den letzten Jahren habe sich einfach einiges zugunsten der Windkraft verändert.
Die Wirtschaftlichkeit ist im Zuge der Energiekrise und der hohen Strompreise deutlich besser geworden, auch perspektivisch. Die Genehmigungsverfahren wurden einfacher und schneller und auch die Abwägung mit dem Umweltschutz wurde vereinfacht. Im Kern wurde der Windkraft hier der Vorrang gegeben. Und all diese Dinge erklären, warum die Attraktivität und damit auch die Genehmigungen in den letzten Monaten im Jahr 2024 deutlich angestiegen sind.
Früher dauerte allein die Genehmigung eines Windrads 4 bis 5 Jahre. Unter Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ist die durchschnittliche Genehmigungsdauer auf 1,5 Jahre gesunken. Damit ist Deutschland jetzt Europameister. Kein anderes EU-Land baut Windräder derzeit schneller.
Ja, das muss man sich wirklich mal reinziehen, ne? Also wir reden ja auch immer wahnsinnig viel über Bürokratieabbau. Und hier kann man sagen, tatsächlich ist die Genehmigung von Windrädern jetzt viel schneller als bisher. Und geht es in dem Tempo weiter, könnte Deutschland sein Ausbauziel bis zum Jahr 2030 nicht verfehlen, wie es bislang aussah, sondern sogar leicht übertreffen. Andreas Löschel sagt aber, ein bisschen was müsste dafür schon noch getan werden.
Für die Zukunft wird es darum gehen, mehr Fläche bereitzustellen. Es wird darum gehen, Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter zu vereinfachen und insbesondere die Bürger mitzunehmen, um hier auch Akzeptanz für die Windprojekte vor Ort zu schaffen.
Ja, Stichwort Akzeptanz. Da geht es natürlich um so Sachen wie Verteilungsgerechtigkeit. Also in meiner Region in Niedersachsen, wo ich wohne, gibt es in vielen Gemeinden im Moment Proteste gegen den weiteren Ausbau. Nicht, weil die Leute generell dagegen sind, sondern weil sie sagen, mit den neuen Plänen, da kriegen wir nochmal so viel neue Windräder, da wird es uns langsam dann doch zu viel, während anderswo, so sehen sie das, kaum neue Windräder gebaut werden.
Aber bei Akzeptanz geht es natürlich auch ums Geld. Andreas Löschel hat ja vorhin gesagt, dass die im Zuge der Energiekrise gestiegenen Strompreise der Windkraft auf die Sprünge geholfen haben. Hohe Strompreise, das ist aber natürlich nicht so schön und vor allem die Industrie klagt darüber.
Ja, und deswegen wurde eine Frage im Wahlkampf ja auch wirklich heiß diskutiert. Diese Energiewende, geht die nicht auch billiger?
Eine legitime Frage finden wir, die man 25 Jahre nach Verabschiedung des Erneuerbaren Energiengesetzes auch ruhig mal stellen kann. Sie wird übrigens auch von der Energiebranche gestellt, die mit Erneuerbaren inzwischen ja zumindest einen Teil ihres Geldes verdient. Hier von Georg Stamatelopoulos, dem Vorstandsvorsitzenden von NBW.
Als ich noch die Schule besucht habe, hieß es, dass eine richtige Energiepolitik das sogenannte energiewirtschaftliche Dreieck erfüllen soll. Umweltschutz hieß es damals, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie. Und in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss ich fast sagen, hat man zu sehr auf das Thema Klimaschutz konzentriert. Nicht im Sinne, dass man die anderen vernachlässigt hat, sondern man hat die anderen als gegeben angenommen.
Auch er sagt, er fürchte, dass wegen der hohen Kosten die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewende schwindet. Deswegen habe NBW eine Studie in Auftrag gegeben, um Einsparpotenziale zu finden.
Die Studie ist vom Beratungsunternehmen Aurora Energy Research. Die ist total komplex, allein schon deshalb, weil sie fast alles in den Blick nimmt. Also Solaranlagen, Elektrolyseure für die Produktion von Wasserstoff im In- und Ausland, Batterien als Energiespeicher, die Stromnetze und so weiter. Kurz alles, was irgendwie der Energiewende nutzen kann, aber eben auf der anderen Seite natürlich auch viel Geld kostet. Wir haben uns deshalb entschieden, weil das so komplex ist, uns mal ein konkretes Beispiel rauszugreifen. Und da kommt die Studie zu einer überraschenden Empfehlung.
Die Offshore-Windparks vor der deutschen Küste, die sollten deutlich weniger stark ausgebaut werden als bislang geplant, hat mir Frederik Behlitz erklärt. Er ist Chef der Beratung in Zentraleuropa. Er sagt, dass es besser sei, die Windparks im Meer bis 2025 nicht auf 70 Gigawatt auszubauen, so wie bislang geplant, sondern nur auf 55 Gigawatt Kapazität.
Ja, jetzt hatten wir erstmal große Fragezeichen in den Augen, als wir das gehört haben, weil wir haben es ja vorhin gehört, Windkraft an Land, da gibt es jetzt zwar bessere Aussichten, aber da sind wir ja jetzt nicht plötzlich weit, weit über dem Nötigen hinaus, sondern im besten Fall schaffen wir es halt. Und jetzt sagt er, na gut, aber wenn wir jetzt auf See gehen, da können wir doch dann deutlich weniger machen. Stellt sich für uns eigentlich sofort die Frage, irgendwie reißt man damit nicht die Klimaziele? Also aus unserer Sicht erstmal sehr fragwürdig.
Die Klimaziele, nämlich die Klimaneutralität bis 2045, setzt die Studie aber auch voraus. Also die sollen nicht gekippt werden. Die haben eben nach Einsparpotenzialen geguckt und geguckt, wie kann man hin und her schieben zwischen den einzelnen Sektoren. Und für diesen verringerten Windkraftausbau auf See, da hat er tatsächlich ein starkes Argument. Denn er sagt, ab 55 Gigawatt, da steigen die Kosten dann exponentiell.
Einerseits liegt es daran, dass die Offshore-Windanlagen immer weiter rausgebaut werden müssen. Andererseits ist natürlich das Netz, das Stromnetz in Norddeutschland überlastet durch Offshore, Onshore, Wind, natürlich zu ganz bestimmten Zeiten. Und daher müssen eben auch die Netzanbindungspunkte tiefer ins Netzinnere reingehen. Gerade bei diesen letzten 15 bis 20 Gigawatt geht das teilweise bis nach Hessen. Und das erhöht natürlich die Kosten enorm.
80 Milliarden Euro ließen sich laut Aurora Energy Research sparen, wenn man im Meer 15 Gigawatt weniger bauen würde.
Wie gesagt, uns hat diese Empfehlung erstmal überrascht. Auffällig ist aber, dass nicht nur NBW als Energiekonzern so etwas fordert, nämlich auf einen Teil des Ausbaus zu verzichten. Ganz ähnliche Studien, Berechnungen und Forderungen gibt es auch von RWE, E.ON und Ørsted. Dabei verdienen die ja alle mit Offshore-Windkraft Geld.
Und betreiben dafür schon heute nicht gerade wenig Aufwand. Das konnte ich mir auf der BB Wavemaster Horizon in Emden anschauen. Das ist ein Arbeitsschiff, von dem aus die Windräder von NBW in der Nordsee gewartet werden.
Ja, und wirklich super, dass du das mal gemacht hast, weil an dem Beispiel lassen sich die Herausforderungen beim Ausbau, finde ich, im Kleinen ziemlich gut veranschaulichen. Je mehr man ausbaut, die Windkraft auf See, desto weiter muss man raus aufs Meer.
Genau, und dafür brauchen die dieses Schiff. Da ging es jetzt erstmal rauf mit Jessica Tütjer, die Gangway rauf. Sie hat mir dann dort eine Führung gegeben.
Hier vorne treffen sich morgens die Techniker in der Regel.
Wie sieht denn dieses Schiff aus? Also kannst du es so ein bisschen beschreiben? Ist das groß?
Ja, das ist ein ganz schöner Kavenzmann, finde ich. Fast 90 Meter lang, 20 Meter breit. Und das Auffallendste ist ein riesiger Turm an Deck mit Aufzug, Kran und ausschwenkbarer Gangway. Von der können die Techniker auf offener See vom Schiff aufs Windrad übersteigen, hat mir Tütje erklärt.
Das ist im Prinzip eine Brücke, die geschlagen wird zwischen Schiff und der Turbine. Und die mittels Hydraulik sich den Wellen angleicht. Heißt im Prinzip die unterschiedlichen Abstände, die dann immer mal wieder herrschen, ausgleicht. Wir sagen so bis so 2 Meter, wo wir dann noch an Wellenhöhe sicher übersteigen können mit den Technikern.
Es klingt ja echt abenteuerlich, ne? Also offene See, hohe Wellen. Wie weit draußen liegen die Windparks von NBW denn?
Ja, NBW hat 2 in der Nordsee, direkt nebeneinander. Das wirkt dann wie ein riesiger Windpark, hat sie mir geschildert, mit den schönen Namen Hohe See und Albatros. Und insgesamt stehen da 87 Windräder. Und das ganze Ding, das liegt 100 Kilometer von der Küste entfernt. Und deshalb ist es eben auch effizienter, die Servicetechniker einmal rauszufahren und dann 2 Wochen lang mit dem Schiff im Windpark zu lassen. Es ist einfach günstiger, als sie täglich hin und her zu shutteln. Die Bibi, die wird dadurch nicht nur Transportmittel und Ersatzteillager, sondern auch Büro und Hotel.
Wir befinden uns jetzt in so einer klassischen Kabine für eine Person. Also jeder Techniker hat eine einzelne Kabine. In den Kabinen ist ein einzelnes Badezimmer mit Dusche, WC und Handwaschbecken. Wir haben hier einen Schrank, wir haben hier einen Schreibtisch, wir haben eine Ablagefläche. Es gibt ein Bett, es gibt einen Fernseher.
Okay, Einzelkabine mit Bad ist ja schon mal gut, hört sich aber trotzdem eher spartanisch an, finde ich. Geht auf so einem Schiff wahrscheinlich nicht anders, oder?
Ja und nein. Also bei den Zimmern hast du recht, die sind eher zweckmäßig, wie in so einem 3-Sterne-Hotel, würde ich sagen. Mit dem Unterschied, dass der Fernsehsessel an der Wand verteut war, wegen Wellengang. Und das Fenster ein rundes Bullauge war, aber durchaus gemütlich, fand ich. Als wir uns dann aber den Rest des Schiffs angeschaut haben, da habe ich wirklich gestaunt. Also da gibt es ein voll ausgestattetes Fitnessstudio mit Spinningrädern, Rudergeräten und Hanteln in allen Größen. In der sogenannten Messe, da wird 3-mal am Tag eine große Auswahl an Gerichten serviert. Und abends, da trifft man sich in einem der Aufenthaltsräume.
Hallo. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, hier ist einmal ein Aufenthaltsbereich. Eine Playstation haben wir an Bord. Wir haben hier mal für die Techniker so ein, im Prinzip so einen Gaming-Stuhl errichtet. Klassisch ist immer eine Tischtennisplatte an Bord und ein Kicker. Tatsächlich findet man hier in der Regel immer irgendjemanden.
Okay, also eigentlich kann man sagen, die arbeiten jetzt am 4. Stern.
Ja, könnte man sagen. Also es klingt jetzt vielleicht sehr nach Luxus. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, während des 14-tägigen Aufenthalts im Windpark, da arbeiten die Servicetechniker jeden Tag 12 Stunden, auch am Wochenende, also da wird durchgearbeitet. Dazu schwankt der Boden unter ihren Füßen, sowohl auf dem Schiff als auch in der Gondel des Windrads dann vom Wind. Es ist nie still, permanent dröhnen Wind, Wellen und der Schiffsmotor in ihren Ohren. Und zum Feierabend geht's ja eben auch nicht nach Hause, sondern maximal in so einen Aufenthaltsraum. Also das ist schon auch sehr anstrengend, hat mir Jessica Tütje erzählt, die auch schon mal 14 Tage am Stück mit draußen war. Trotzdem ist es für Elektromeister Marcel Seid der schönste Job der Welt.
Ja, dass man einfach weg ist von allem, ne? Man ist nur draußen auf der See, hat sonst nichts quasi. Man hat hier das Schiff, die Anlagen, die ganzen Kollegen, ne? Und auch die Sonnenaufgänge, Untergänge, wie das Wetter mitspielt, wie es sich ändert. Schon ja, sehr faszinierend, finde ich. Energiewende ist für mich auch ein riesiger Punkt. Wir müssen in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen. Und da ist es für mich eigentlich der richtige Schritt, dann hier draußen auch zu arbeiten und das mit so voranzutreiben, so gut es geht.
Ja, aber die Frage ist ja, wie viel Perspektive hat dann dieser Job da, wenn die Energiekonzerne jetzt reihenweise fordern, dass weniger Windräder vor der deutschen Küste gebaut werden sollen? Also irgendwie so ganz leuchtet mir das ehrlich gesagt immer noch nicht ein.
Ja, ob der jetzt seinen Job verliert oder zumindest das fürchten muss, ne, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe da am Anfang auch gedacht, was soll das? Und habe deswegen nochmal ein Interview geführt mit Holger Grubel. Das ist der Vizepräsident von NBW fürs Offshore-Geschäft. Und der hat mir erklärt, dass so eine Reduktion des Ausbauziels von 70 auf 55 Gigawatt Kapazität für ihn, für Marcel Seid, für NBW erstmal gar nichts ändern würde.
Die ganz kurze Antwort ist, für NBW ergibt sich keine neue Situation. Wir wollen weiter auf Wind bauen. Für uns ist das ein wichtiger Bestandteil für die Energieversorgung in Deutschland. Für die NBW ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Energieerzeugung in unserem Portfolio. Und auf der kurzen Seite, also in den nächsten 10, 15 Jahren, verändert sich überhaupt nichts, was die Ausbaugeschwindigkeit anbelangt. Es werden weiter Netzanbindungssysteme gebaut und die Flächen, die wir bislang im Blick haben, werden wir auch weiter vorantreiben. Danach wird es sozusagen sicherlich darum gehen, dass neue Flächen ausgeschrieben werden, um die sich NBW auch bewerben wird wollen. Und da geht es ganz stark darum, dass diese Flächen dann so effizient wie möglich gebaut werden können.
Der Konzern hat auch gerade noch einen weiteren, den bis dato größten Windpark vor der deutschen Küste im Bau. Hedreit heißt der, plattdeutsch für erdreht.
Vielleicht eine Untertreibung fast schon, ne? Weil das ist ein wirklich großes Projekt, habe ich gelesen. Die verwenden da neuartige Windräder, bei denen angeblich eine Rotorumdrehung reicht, um 4 Haushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen.
Ja, genau. Schlichter Name für ein sehr großes Projekt. Der Park soll nächstes Jahr im Frühjahr ans Netz gehen. Und dieses Projekt, das zeigt ja schon, dass NBW beim Thema Offshore-Wind jetzt nicht wirklich kürzer tritt. Aber solche Investments, die müssen sich natürlich auch lohnen. Und das ist ein Grund, warum die jetzigen Player am Markt nicht wollen, dass zu viele weitere Parks hinzukommen. Denn die nehmen sich dann schlicht gegenseitig den Wind weg.
Abschätzungseffekte entstehen dadurch, dass Windparks sehr dicht gebaut werden, sowohl innerhalb eines Windparks als auch, dass die benachbarten Windparks direkt vor der Nase gebaut werden. Und diese Abschaltung führt dann dazu, dass der Wind in dem Windpark, den man dann bebauen will, am Ende des Tages nicht ganz so gut weht, der schon etwas gebremst ist oder turbulenter ist, als man es eigentlich hätte, wenn dieser Windpark ganz frei stehen würde.
Heißt, die teuren Anlagen produzieren dann nicht so viel Strom, wie sie eigentlich produzieren könnten und die Energiekonzerne auch kalkuliert haben. Das heißt, ich glaube, hier kommen wir zum Pudelskern, die Konzerne drohen da Geld zu verlieren und das wollen die natürlich nicht.
Völlig verständlich, aus deren Sicht natürlich. Das sind ja Milliardeninvestitionen, die sie tätigen müssen in diesen Offshore-Windparks. Aber aus Sicht des Klimas stellt sich ja trotzdem die Frage, woher soll der grüne Strom für die Energiewende dann kommen?
Tja, woher soll der grüne Strom dann kommen? Hier scheiden sich die Geister auch innerhalb der Energiebranche.
Ich habe mir mal diese Aurora-Studie näher angeschaut, die Studie zu den Einsparpotenzialen, von der wir euch vorhin schon erzählt haben. Auch da ist eben das Ziel Klimaneutralität bis 2045 gesetzt, hatte Susanne ja schon gesagt. Deswegen kompensieren die Autoren den fehlenden Windstrom in ihren Berechnungen mit mehr Gaskraftwerken, die, das sagen sie dazu, später mal klimaschonend mit Wasserstoff laufen sollen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, finde ich, weil zunächst mal würden die ziemlich sicher nicht mit grünem Wasserstoff laufen, sondern wohl mit Erdgas und damit würden die dann natürlich weitere Treibhausgase ausstoßen.
Ja, stimmt. Und zu manchen Energiekonzernen passt diese Idee, das mit Gaskraftwerken zu kompensieren, zu anderen nicht. Also zu NBW, zum Auftraggeber der Studie, würde dieses Konzept zum Beispiel passen. Denn der baden-württembergische Energiekonzern investiert ja auch in Gaskraftwerke. Ich habe aber auch mit, ich nenne es jetzt mal so, dem Konkurrenten Ørsted gesprochen. Dieser dänische Konzern ist Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windkraft und der investiert generell nur in Erneuerbare und hat deshalb naturgemäß auch andere Vorstellungen. Deutschlandchef Jörg Kubitzer setzt lieber auf eine stärkere internationale Zusammenarbeit, hat er mir gesagt.
Für uns kommen Gaskraftwerke nicht in Betracht. Das ist nicht das, wo wir investieren würden. 70 Gigawatt braucht Deutschland aus Offshore-Wind. Wenn wir es hier nicht effizient bauen können, dann muss es woanders herkommen. Und dann sagen wir, es kann aus Holland und oder Dänemark kommen.
Wie man das jetzt konkret ausgestaltet, was die Energiewende dann konkret kostet, das muss jetzt die neue Bundesregierung regeln. Die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reicher hat schon angekündigt, dass sie auch auf mehr Gaskraftwerke setzen will. Wobei das wohl dann nicht die einzige Lösung sein wird. Am Ende könnte da so eine Art Mischkonzept stehen.
Ja, und beraten wird auch die neue Bundesregierung wieder von Energieexperte Andreas Löschel, den wir ja am Anfang schon gehört haben. Und er sagt, ohnehin gibt's nicht die eine Lösung, die das alles effizienter macht. Stattdessen sieht er viele kleinere Möglichkeiten, die Energiewende insgesamt günstiger zu machen.
Ja, zum Beispiel beim Netzausbau, da sind ja die Kosten immens, laut Schätzungen mindestens 500 Millionen Euro.
Und es kommt uns hier zugute, dass der Netzausbau heute viel schneller geht als noch vor einigen Jahren. Die letzte Bundesregierung hat hier Planungs- und Genehmigungsprozesse massiv beschleunigt. Das heißt, wir müssen heute nicht mehr das Stromsystem für das Jahr 2045 vorplanen, sondern es reicht eigentlich, wenn wir 10 Jahre nach vorne schauen.
Das mache uns flexibler, meint Löschel. Man könne an einigen Stellen mit dem Ausbau noch warten, dadurch zum Beispiel die Nachfrage nach zurzeit sehr knappen und deshalb sehr teuren Bauteilen wie Transistoren strecken und damit Geld sparen.
Und man könnte auch noch mal gucken, ob man nicht aufwendige Bauarbeiten aufeinander abstimmen kann, also zum Beispiel Stromleitungen zusammen mit Glasfaserkabel oder Fernwärmerohren verlegen, wie das zum Teil auch schon gemacht wird. Auch durch sowas könnte die Energiewende dann ein Stück günstiger werden.
Ihr seht, das ist eher der Ansatz Kleinvieh macht auch Mist oder viel hilft viel. Aber es ist doch gut zu sehen, dass gerade so viele Leute auf demselben Problem rumdenken, nämlich wie könnte die Energiewende günstiger werden. Ganz wichtig dabei, die Klimaschutzziele dürfen natürlich nicht in Frage gestellt werden.
Ja, und da macht es dann vielleicht schon einen Unterschied, welchen Ansatz man genau wählt. Aber wie gesagt, wir finden es halt positiv, überhaupt dieses Thema jetzt mal stärker auf die Agenda zu nehmen. Denn die Kostenfrage ist für uns alle wichtig und die wird wahrscheinlich eben auch über die Akzeptanz der Energiewende entscheiden. Wir bleiben weiter dran am Thema, behalten das für euch im Blick, berichten es auch, wenn es substanziell Neues gibt.
Jetzt sagen wir aber erstmal Schluss für heute und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und hoffentlich bis bald.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.